Wir starten heute eine neue Predigtreihe zum Thema Senden. Wir haben unseren Dreiklang erreichen, prägen, senden. Und senden ist wichtig, wir erreichen und prägen auch wichtig sind. Man kann überall stehen bleiben. Man kann stehen bleiben im Erreichen, dass man sagt, okay, Gott hat mich erreicht mit seiner Liebe und ich bin sein Kind geworden und dann ist auch gut. Und dann verpasst man aber ganz viel. Man kann dann nicht in das Prägen hineinkommen, da wo Gott unser Leben prägen will, in der Tiefe unseres Seins und wo er uns verändern möchte. Deswegen bleib nicht dabei stehen, erreicht worden zu sein, sondern geh in das Prägen hinein und sei offen für das, was Jesus tun will. Man kann aber auch sagen, naja gut, Gott prägt mich und ich bin da und er ist da und wir haben eine gute Zeit und ich werde immer reifer und ich werde immer heiliger und immer besser und so. Und dann bleibt man irgendwie dabei stehen. Und das wäre genauso schade, weil Gott nicht in das hineinführen kann, was er eigentlich noch tun möchte. Gott möchte in das Senden hineinführen, dass wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, so wie wir Gott erfahren haben, dass wir es weiterreichen, dass seine Kraft und seine Gegenwart für andere Menschen erfahrbar wird. Und darum soll es gehen in dieser Predigtreihe zum Thema Senden. Ihr könnt gerne die App wieder benutzen, da sind die wichtigsten Sachen eingespeist für euch. Ich möchte starten mit dem ersten Punkt. Jesus, der erste Missionar, er ist der erste Gesandte. Ich lese aus Johannes 3, die Verse 16 bis 17, bekannte Verse. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus, der erste Gesandte, der mit einem Auftrag gekommen ist und er ist der erste Missionar, der, ich sag mal, seine Kultur, die himmlische Kultur verlassen hat und hier auf die Erde gekommen ist und die irdische Kultur kennengelernt hat und sich da hineinbegeben hat. Er ist der erste Missionar, deswegen wollen wir uns ihn anschauen, später auch als Vorbild, wenn wir denken, ja, wir wollen ja auch Gesendete sein. Dann schauen wir auf Jesus und gucken, ja, wie war er denn unterwegs, in welcher Haltung war er unterwegs, was kann man von ihm lernen? Warum wurde Jesus der erste Gesandte, der erste Missionar? War das irgendwie so ein Spiel der Langeweile bei Gott in der Ewigkeit, dass sie sich überlegt haben, ja, was sollen wir tun? Wir haben nichts zu tun. Ach komm, da ist der Planet Erde und da soll mal jemand hingehen. Dann gucken wir mal, was passiert. So war es nicht. Sondern da war eine spezielle Motivation dahinter. Da war eine Leidenschaft von Gott, und die lesen wir hier in diesem Vers, die Motivation dafür, dass Jesus der erste Missionar wurde, das war die Liebe Gottes. Die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes, die etwas in Bewegung gebracht hat, dass klar war, okay, die Liebe Gottes zu den Menschen, da muss jemand zu den Menschen gehen und diese Liebe weitergeben. Und das war die Grundmotivation, die wir hier sehen. Weil Gott die Welt so sehr liebte. Jetzt kannst du denken, naja gut, weil Gott uns so sehr liebte, die wir jetzt hier sitzen und im Gottesdienst sind und ihn anbeten und mit ihm schon unterwegs sind. Ich meine, wir sind ja auch ein bisschen liebenswürdig, ne? So, wir sind ja schon so ein bisschen errettet und ein bisschen weit und so. Also wir haben ja schon was Liebenswertes an uns. Ja, aber Gott hat nicht die gerettete Gemeinde gesehen an diesem Punkt, die er so sehr liebt, sondern Gott hat die verlorene Welt gesehen und die hat er geliebt. Die unerretteten Menschen, die ihn noch gar nicht kennen, die ihm feindlich gegenüber eingestellt waren, die sich von ihm abgewandt haben, die ihn verspottet haben, die nichts mit ihm zu tun haben wollten. Diese Welt hat Gott geliebt. Und deswegen ist Jesus gekommen als der erste Missionar. Gottes missionarisches Interesse gilt der Welt und nicht der Gemeinde. Gemeinde ist wichtig, ja, super, dass wir Gemeinde haben, aber der Fokus von Gottes Sendung ist die Welt. Ist viel größer, ja, so viel umfassender über unsere über unsere Grenzen hinaus. Die Welt ist Gottes große Liebe. Sie ist das Ziel seiner missionarischen Bemühungen. Manche schlucken jetzt vielleicht, denken, ja, die Welt ist Gottes große Liebe. Ja, wenn man das vor 50 Jahren in der Pfingstgemeinde gepredigt hätte, ja, die Welt ist Gottes große Liebe, das ist schon heftig. Ja. Aber mit diesem Verständnis, die unerrettete Welt, da ist ein Herzschlag Gottes für diese unerrettete Welt, dass die Menschen ihn erkennen, dass die Menschen errettet werden aus ihrer Dunkelheit. Ich möchte dich fragen, wie sehr liebst du eigentlich die Menschen in dieser Welt? Wenn Gott vom Ursprung her, wo alles anfing, diese Liebe zu den Menschen der Welt in Bewegung gebracht hat, dann ist es, glaube ich, eine legitime Frage, wenn wir heute uns hier diese Frage stellen, wie sehr lieben wir eigentlich die Welt, die Menschen der Welt? Nicht das Weltliche, ja? Nicht, dass wir sagen, ja, wir mögen alles, was da passiert. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, wie sehr lieben wir sie? Kannst du mal konkret fragen, ja? In deinem Umfeld, du hast da Menschen vor Augen, ja? Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Schulkollegen, deine Studienkumpels, was auch immer, Menschen, mit denen du zusammen bist. Was empfindest du für sie? Ist dir das egal? So, jeder lebt sein Leben, du bist halt hier in der Gemeinde und die machen halt was anderes, sie sind da irgendwo im Sportverein oder so. Ist da eine Herzensbewegung bei dir zu finden, dass du sagst, ja, ich empfinde auch ein bisschen was von dieser göttlichen Liebe für die verlorene Welt. Und das in Form von diesen konkreten Personen, die in deinem Umfeld sind. Vielleicht musst du aber auch feststellen, ja, eigentlich ist das gar nicht so. Eigentlich liebe ich die Menschen, die so ähnlich ticken, wie ich selbst drauf bin. Also hier in der Gemeinde, ja, so, ne, wenn wir anbeten und wenn wir zusammen sind, Gemeinschaft haben, das ist schon ein liebenswerter Haufen, so, ne. Aber die anderen, da reibt man sich und das ist schwierig. Wie sieht's da aus? Ich möchte dich bitten, dass du dem mal einfach nachspürst und schaust, wie viel Liebe ist denn da. Vielleicht sagst du auch in meinem Umfeld, ja, da sind alles nur Christen, so, ne. Überall bin ich umgeben von Christen und die Nachbarn sind Christen und die Arbeitskollegen sind Christen und meine Kollegen in der Schule und im Studium, alles mit Christen so umgeben. Dann ist das vielleicht deine Predigtreihe. Senden. Dass wir nicht nur in unserer Box bleiben, sondern dass wir aus der Box heraussteigen. Und dass wir verstehen, dass wir selbst auch Gesandte sind. Da wird es nächste Woche dann eine Predigt von Josua zu geben. Ich möchte uns einladen, dass wir auf Jesus schauen, den Urmissionar. Worin kann er uns Vorbild sein? Jesus, er ist mein Vorbild in Hingabe. Philipper 2, die Verse 6 bis 8. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie sieht's im Himmel eigentlich aus? Wie ist denn die Ewigkeit? Wie ist das denn, bei Gott zu sein? Wie ist das denn gewesen, als Jesus mit Gott dem Vater und mit dem Heiligen Geist, so die zusammen und eins und so, gelebt haben, ohne Kontakt hier so zur Erde? Einfach nur so existiert haben in dieser Ewigkeitssphäre. Da fehlen uns die Worte, auch die Vorstellungskraft, ja, aber mir hilft das manchmal festzustellen, dass alles, was hier auf der Erde schon schön ist, und vielleicht gebt ihr mir recht, dass es auf der Erde auch schöne Sachen gibt. Sachen, wo wir wirklich sagen, boah, das ist toll, ne? All das ist ja nur ein Abglanz von der Schönheit und der Herrlichkeit, die in dieser himmlischen Sphäre ist, da wo Gott wohnt. Das heißt, wenn wir hier schon sagen, das ist nett, das ist toll und wir sind berührt, wie schön muss es dann sein dort in der Ewigkeit, bei Gott, da wo alles gut ist, wo alles vollkommen ist. Und da war Jesus und da hat er Gemeinschaft gehabt mit Gott dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und jetzt ist die Liebe des Vaters aber so groß für die Menschen auf der Erde, dass Gott fragt, so stelle ich mir das vor, ja, ganz kindlich, dass Gott fragt, ja, was können wir tun? Wen sollen wir senden? Wer geht als Gesandter, als Missionar auf die Erde, um diese Liebe, die Gott hat, weiterzugeben, den Menschen und einen Rettungsweg aufzuzeigen? Und dann ist Jesus da, der sich dann diese Frage anhört und in sich spürt und muss überlegen, so stelle ich mir das vor, bin ich bereit, das, was ich gerade jetzt habe, an Schönheit, an Vollkommenheit, an vollkommene Gemeinschaft, an perfektem Frieden, an Perfektion überhaupt, bin ich bereit, das aufzugeben und herunterzukommen auf diese Erde, in dem Wissen, da ist es ganz anders. Da ist es nicht perfekt, da ist Dunkelheit da, da ist Sünde da. Himmel kennt keine Sünde, da sind Menschen da, da stinkt's, ja, da sterben Menschen, da ist Krankheit da. Bin ich bereit, meine Perfektion, meine Sicherheit, alles aufzugeben, meine göttlichen Attribute aufzugeben, um diesen Weg zu gehen, in diese Sendung hineinzukommen? Bin ich bereit dazu? So, und Jesus, so lesen wir hier und wir wissen es auch, Jesus, er selbst, er hat vollkommene Hingabe praktiziert. Er hat gesagt, ja, ich bin bereit dazu. Ich gehe diesen ganzen Weg. Ich verlasse alles. Aber vielleicht können wir uns hineinversetzen in dieses Gedanken- und emotionale Spiel, was menschlich ist. Dieses Abwägen, bin ich bereit dazu? Was kostet es mich? Kann ich das tun? Möchte ich das tun? Ziehe ich das auch durch? Ich denke, wir kennen das als Menschen. Wenn Gott ruft und wenn er uns einen Auftrag gibt und sagt, okay, du sollst das und das machen, dass wir dann abwägen, ja, will ich das überhaupt? Oder will ich lieber in meinem Bereich bleiben? Will ich mich nicht da zur Ruhe setzen und das festhalten, was ich da schon habe? Jesus ergibt sich ganz hin. Er fragt sich oder sagt nicht, nee, das muss jetzt irgendwie nicht sein, es ist viel schöner hier, sondern er begibt sich da hinein. Ich glaube, dass diese Anfragen manchmal ganz praktisch sind, so, ne? Diesen Sendungsauftrag zu nehmen und Hingabe zu praktizieren. Ich möchte jetzt konkret nahe treten und ansprechen, nur mal als Beispiel, wie sowas sein kann im ganz, ganz Kleinen. Stellt euch vor, nach dem Gottesdienst müssen wir den Saal hier umbauen, ja, so, und da brauchen wir einen Helfer, und dann ist hinten auch die Kaffeeinsel, und dann trinkt man einen Kaffee, und dann erschallt der Ruf von wem auch immer, hey, wir brauchen Leute, die mithelfen, den Saal umzubauen. Wer lässt sich senden? Ja, so sagt's keiner, aber da steckt er da drin. Und dann stehst du da an der Kaffeeinsel und hast deinen Kaffee. Und der schmeckt so gut. Ich meine, ich bin kein Kaffeetrinker. Ne? Für mich müsste es dann Tee sein oder so. Oder du hast deinen Keks da, ja, und denkst, oh, wie schön ist es hier an der Kaffeeinsel zu sein. Muss ich jetzt wirklich mich bewegen und die Kaffeeinsel aufgeben, um hier tätig zu sein, indem ich hier mithelfe und aufräume und Stühle stelle? Und dann muss man so abwägen, ja. Was ist jetzt wie wichtig? Eine tolle Gemeinschaft, ja, hinter einer Kaffeeinsel, ne, so fast schon dreieinigkeitsmäßig, so Style, ganz eng zusammen, alles gut. Und dann Arbeitseinsatz. Und das ist ganz menschlich, dieses Abwägen. Jesus, er ist mir ein Vorbild an Hingabe. Wo er sagt, hey, da ist ein größerer Auftrag, da ist ein größeres Bild, da ist eine größere Motivation, eine größere Leidenschaft und ich bin bereit, mich auf diesen Weg zu begeben und ganz viel zurückzulassen und aufzugeben, was eigentlich nett ist und was gut ist, aber aktiv zu werden. Keine Angst, ne? Nachher wird nicht umgebaut und ihr könnt an die Kaffeeinsel gehen, ihr könnt ohne schlechtes Gewissen einfach entspannen. Aber vielleicht nehmt ihr es mal so als Beispiel mit, als Beispiel für Hingabe. Jesus nimmt den Auftrag des Vaters an, das ganze Paket. Er wird klein als Baby, er lebt als Flüchtlingskind, er nimmt die Scham auf sich, in einer aus einer unehelichen Beziehung hervorgegangen zu sein. Ja, er nimmt die Anfeindungen auf sich, dass Menschen ihn hassen, dass Menschen ihn letztendlich auch foltern und ans Kreuz bringen. Das nimmt er alles auf sich, alles seine Hingabe. Er sagt ja dazu. Wörtlich heißt es hier, er entäußerte sich selbst oder er entleerte sich selbst. Das heißt, Jesus macht sich von seinen göttlichen Privilegien und Rechten, die ihm eigentlich zustehen als Gott, macht er sich frei und legt alles ab. Ja, er zieht sich praktisch ganz aus und wird Mensch, ja, so mit einer von uns. Und dieses sich entleeren und dieses sich hingeben ist eine Grundvoraussetzung auch für uns, wenn wir in die Sendung kommen wollen. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wir erkennen das mit dem Kopf, dass wir aktiv werden, das beinhaltet auch, dass wir uns entleeren. Dass wir verstehen, es geht nicht um meine Geschichte, es geht um Gottes Sache. Ich bin bereit, mich unterzuordnen, ich bin bereit, gehorsam zu sein. Ich will das große Bild sehen, ich will mich von der göttlichen Motivation der Liebe anstecken lassen. Wie sieht es aus mit deiner Hingabe? Hingabe. Findest du Hingabe in deinem Leben? Hingabe an Gott und an Gottes Dinge? Und ich würde sagen, ja, das stellen wir manchmal fest. Da ist irgendwie was in uns. Form von Hingabe. Und manchmal stellen wir fest, ja, aber für manche Sachen ist auch keine Hingabe oder zu wenig Hingabe da. Wir sagen, das tut weh und das wollen wir nicht und das ist menschlich. Was machen wir nun, wenn wir erkennen, wir haben zu wenig Hingabe oder wir wünschen uns mehr Hingabe für die Dinge Gottes? Das Menschliche, was wir jetzt machen können, ist, dass wir versuchen, Hingabe anzukurbeln. Durch Aktionismus zum Beispiel, dass wir sagen, okay, Nico hat gesagt, wir brauchen Helfer für die Stühle und Tische und so und keinen Kaffee trinken. Gut, dann mache ich das jetzt so. Und dann gibt man sich ganz da rein und versucht irgendwie aus seinem eigenen Tun etwas zu fabrizieren, was dann so aussieht wie Werke der Hingabe, aber im Herzen ist diese Hingabe noch gar nicht gepflanzt worden. Ist da noch gar nichts entstanden. Ist nur ein äußeres Tun von dem, was im Herzen noch gar nicht da ist. Es ist ein Überspielen von fehlenden inneren Prozessen. Und ich glaube, dass Gott das nicht möchte. Gott, er verlangt auch nicht von uns, dass du jetzt Gefühle der Hingabe hättest, so für ihn. Und dass du dir jetzt Vorwurf machst und sagst, Mensch, also dein Herz ist ja total nicht hingebungsvoll. Wie kann das denn sein? Streng dich mal ein bisschen an. Aber mit diesem Ohr hören wir das oft, mit diesem Appellohr, okay, was muss ich tun und wie muss ich das fabrizieren und auf welchen Knopf muss ich drücken, damit das dann rauskommt. Ich glaube, Gott möchte das nicht, dass wir es so verstehen. Aber Gott, er lädt uns ein, er lädt uns immer ein, dass wir mit unserem Herzen, auch mit unserem Herzen von fehlender Hingabe, ihm sagen, Gott, hier ist mein Herz und ich spüre, da ist nicht so viel Hingabe für deine Sache. Und ich bin mehr mit meinen eigenen Sachen beschäftigt. Und das tut mir leid. Und ich kann mich aber auch nicht verändern. Ich kann nicht die Hingabe mir erdenken. Und dann habe ich sie. Aber ich halte dir mein Herz hin. Komm und verändere du mein Herz. Ich bin abhängig von dir, von dem, was du tun möchtest in mir. Dass du mich veränderst. Dass du mich formst, dass du mich prägst. Du musst zurückspulen zur alten Predigtreihe, dass du mein Leben umänderst, dass du mich verwandelst hin zu der Hingabe. In der Beziehung zu Jesus, dass ich auf Jesus schaue und dass ich sage, Jesus, du bist die Hingabe in Person und dein Geist wohnt in mir und ich verbringe Zeit mit dir, wo du mich verändern kannst, wo ich einfach nur in deiner Nähe bin und sage, Jesus, komm und verändere du mein Leben an diesem Punkt. Ich halte dir mein Leben hin. Komm und wirke du in der Tiefe meines Seins. Und wo wir dann Stille halten und auch aushalten und abwarten und erleben aber, dass Gott etwas tut und nicht, dass wir die Schalter drücken und dann haben wir das Ergebnis übermorgen und dann sagen wir, jawohl, jetzt bin ich hingebungsvoller Christ. Nico hat darüber gepredigt, ich habe es kapiert und jetzt habe ich es. Nee, Prozesse des sich Gott hinhaltens. Okay, ich muss gucken, dass ich hier heute in der zweiten Predigt zeitlich den Rahmen nicht sprenge. In der ersten Predigt habe ich mir so einen Timer hier hingestellt. Ne? Das hat mich auch ein bisschen verunsichert. Jetzt habe ich keinen Timer, aber wir kriegen das hin. Zweiter Punkt, also Jesus mein Vorbild in Hingabe und Jesus mein Vorbild in der Nähe zu Menschen. Was meine ich damit? Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut, er lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Jesus wurde Mensch, Gott wurde Mensch. Der allmächtige Gott, ja, der Allwissende, der Schöpfer, der Anfang und das Ende, derjenige, aus dem alles kommt, der Ursprung des Lebens, der Allergrößte wurde der Allerkleinste, das Allerkleinste, ein Baby, ja, ein Baby, das pupst und sabbert, Mensch, menschlich, Gott wurde so Mensch. Manchmal verlieren wir den Zugang zu diesem großen Wunder, ja, was da eigentlich passiert ist. Wir denken, ja klar, alles schon mal 10-mal gehört, 100-mal, 1000-mal gehört. Es ist immer noch ein Geheimnis. Gott wurde Mensch und er wurde Mensch, damit er den Menschen ein Mensch wurde und damit die Menschen an ihm erkennen, wie Gott ist und sie erkennen, dass Gott sie liebt und dass Gott wirkt und dass Gott sie meint und dass Gott sie berühren möchte. Deswegen musste er Mensch werden und ihnen nahe kommen. Ganz nahe. Und wenn man die ganzen Evangelien liest, dann hast du überall Geschichten, wo Jesus den Menschen nahe kommt. Dann war der auf der Hochzeit von Kana, hat dann mit allen zusammen gefeiert, für den Wein gesorgt und die Party ging weiter. Dann waren da Menschen, die krank waren, die hat er berührt. Er ließ sich von Menschen berühren, die dann auch gesund wurden. Oder er wurde von Menschen dann gesalbt, von der Frau am Ende so seines Dienstes, die das Gefäß von Parfüm ausgegossen hat. Er war in Berührung mit Menschen. Jesus, mein Vorbild in der Nähe zu Menschen. Die Fragen an uns, die sich ergeben, lauten, wie nah sind wir an den Menschen? Oder auch als Gemeinde, wie nah sind wir als Gemeinde, so wie wir Gemeinde bauen und wie wir Gemeinde leben, an den Menschen außerhalb unserer vier Wände? Wo berühren wir uns überhaupt so? Und wie können wir uns stärker berühren, dass etwas von der Herrlichkeit Gottes fließen kann und dass Menschen sehen können, hey, da sind ja Menschen, die sind von Gott irgendwie in Berührung gekommen und verändert worden. Wie nah bist du an den Menschen in deiner Umgebung dran? Wie nah lässt du es zu? Wie viel Nähe lässt du zu? Oder wie viele Ängste sind auch da in der Berührung zu anderen Menschen? Oder wie sehr sind wir als Christen überhaupt noch Mensch oder menschlich? Manchmal sind wir unnatürlich oder abschreckend oder komisch, sonderbar. Vor ein paar Monaten habe ich über das Thema emotionale Reife da gepredigt, ja, und das spielt da so mit rein. Manchmal sind wir als Christen komische Menschen geworden. So dass dann Leute aus der Welt, zu denen wir eigentlich gesandt sind, dass die dann denken, Mensch, das ist aber ein komischer Kauz, ne? So, und der geht in die Gemeinde, boah, da will ich aber nicht dazugehören, so, ja. Wenn ich da so werden muss, wie der ist, so. Menschlich, nicht kompatibel, schwierig, komisch. Lasst uns als Christen Menschen bleiben. Menschen, die Gefühle haben, Menschen, die nicht alles vergeistlichen, sondern die ganz normal auch mit Menschen reden können, in Kontakt sind, die sich um die Themen der Zeit irgendwie kümmern, die wissen, was abgeht, die nicht abgedreht sind auf irgendeiner frommen Insel. Wir sind nicht schon im Himmel, wir sind immer noch hier auf der Erde mit Menschen, mit anderen Menschen zusammen. Lass uns Jesus hier als Vorbild nehmen. Er war Mensch, er wurde Mensch. Und er kam Menschen ganz nah. Der dritte Punkt, Jesus, mein Vorbild im Dienen. Philipper 2 haben wir eben schon gelesen. Ich greife nochmal den einen Vers raus. Im Gegenteil, Jesus verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Und Johannes 13, vor ein paar Monaten hatten wir da auch schon eine Predigt zu der Fußwaschung. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Man könnte ja meinen, Jesus hat die Herrlichkeit verlassen und ist klein geworden, ist Mensch geworden und jetzt reicht's ja auch mal mit der Erniedrigung. Und jetzt, wenn Menschen ihn als Messias erkennen, dann könnten sie ihn ja auch, ihm ja dienen und ihm Gutes tun, weil das ist ja Gott selbst, der jetzt da ist. Und Jesus, er dreht das Ganze nochmal um, als er mit den Jüngern unterwegs ist und die Frage dann im Raum steht, okay, wer wäscht jetzt hier die Füße und so. Da geht er nochmal eine Stufe tiefer und sagt, okay, ich diene euch. Ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, von Gott gesandt und ich bin hier der Chef, ja, und ich diene euch und ich wasche euch die Füße. Das finde ich erstaunlich, diese Dienstmentalität, diese Dienstgesinnung im Herzen von Jesus zu entdecken. Manchmal träumen wir von diesem großen Sendungsauftrag, was wir alles für Gott machen wollen und was er alles vorhat. Missionsauftrag, die ganze Welt erreichen, ja, und aktiv sein für ihn und sein Reich und die Wahrheit herausposaunen. Aber jeglicher Sendungsauftrag, den wir von Gott her empfangen, der muss auf ein Herz fallen, was dienend ist, was eine dienende Grundhaltung mitbringt. Wenn das nicht ist, dann kannst du einen Auftrag haben und dann kannst du Gottes Reden hören und dann kannst du Bibel lesen, was Gott alles noch tun möchte und so. Aber es wird in deinem Leben sich nicht verfangen, weil dein Herz nicht dienend ist. Weil es nicht darum geht, dass du dich unterordnest und sagst, ja, ich bin ein Diener und wenn es darum geht, Füße zu waschen oder Toiletten zu putzen oder was auch immer zu machen, dann bin ich dabei, sondern du willst vielleicht auf einer anderen Ebene einsteigen und die großen Dinge machen und das große Rad drehen, ja? Und Gott sagt, ja, aber was ist mit deinem Herzen? Ist dein Herz dienend? Wem willst du einen Namen machen? Willst du dir selbst einen Namen machen im Reich Gottes? Willst du selbst bekannt sein? Willst du selbst deine Geschichte schreiben? Oder willst du Jesus groß machen? Geht's dir um ihn und nicht um dich? Wie viel dienende Grundgesinnung ist da. Ich glaube, dass es in unserem Leben als Christ immer wieder dazu kommt, dass Gott unsere Dienstgesinnung abfragt. Und dass er guckt, ja, wie ist denn unser Herz an dieser Stelle momentan drauf? Und dann klopft er dagegen, ja, und dann musst du eine Resonanz geben. Ja, okay, ja, da ist noch Aufholbedarf, Nachholbedarf. Geht es auch um das Thema Stolz, den Stolz immer wieder zu töten, der kommen möchte in unser Leben. Ich möchte dich fragen, in welcher Haltung tust du die Dinge, die du tust? Nicht, was tust du, sondern welche Motivation hast du bei dem, was du tust? Geh dir mal nach, könnt ihr auch in den Kleingruppen euch mal intensiv austauschen. Wem möchtest du wirklich dienen? Oder von wem möchtest du gesehen werden, wenn du etwas tust? Wie wichtig ist es, dass alle mitbekommen, was du tust? Und wie frei bist du in deinem Dienen? Oder möchtest du dir vielleicht durch dein Dienen etwas verdienen? Bei Gott oder bei Menschen? Wichtige, wichtige Fragen, glaube ich. Ich möchte zum Schluss kommen. Der Dienst von Jesus bestand aus Worten und Taten. Ganz praktisch. Am Anfang seines Lebens oder seines Dienstlebens im Lukas-Evangelium Kapitel 4 lesen wir so eine prophetische Zusammenschau von dem, wie Jesus unterwegs war in seinem Dienst. Dort greift er ein alttestamentliches Prophetenwort auf und bezieht es auf sich. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Das war der Sendungsauftrag von Jesus vor 2000 Jahren. Und ich glaube, dass Jesus immer noch dieselbe Haltung hat und diesen selben Auftrag in sich trägt und verspürt, wenn er mit Menschen unterwegs ist. Er möchte immer noch, dass diese Dinge passieren. Jetzt ist der Heilige Geist dabei, ja, der das wirkt und tut hier auf der Erde. Aber grundsätzlich hat sich da nicht viel verändert. Ich glaube, dass wir verstehen dürfen auch heute in dieser ganzen Thematik, dass es darum geht, dass Jesus zu uns gesandt ist und dass er an unserem Leben etwas tun möchte, was in diese Richtung geht. Das heißt, Jesus, er möchte immer noch uns persönlich gute, das heißt frohmachende Evangeliumsbotschaft bringen. Das heißt, wenn du jetzt hier bist und du hast die Predigt gehört und dann sind Punkte da, Hingabe, Dienstgesinnung, und du kommst jetzt irgendwie unter einen Druck, so dass du denkst, ich muss jetzt was tun und ich muss mich verbiegen, dann ist das keine frohmachende Botschaft, die du dann in dein Herz nimmst. Die frohmachende Botschaft an dem Punkt ist, und ich möchte, dass wir das alle gut verstehen, ist, dass wir mit unserem Herz zu Jesus kommen dürfen und dass wir ihm unser Herz geben dürfen und ihn bitten dürfen, dass er uns Hingabe und Dienstgesinnung und all das schenkt, damit wir in diese Sendung hineinkommen, mehr und mehr. Und das macht froh, weil es ist nicht unser Tun, es ist nicht unsere Leistung. Es kann auch sein, dass du bei dem ganzen Thema irgendwie so eine Unfreiheit hast in deinem Leben, weil du da irgendwie verprägt bist. Früher, da warst du in der Gemeinde und da musste man immer auf die Straße gehen, Traktate verteilen, evangelisieren und das hat dir keinen Spaß gemacht. Ja? Du hast gedacht, das ist irgendwie schräg, ja? Die Leute, die hören eh nicht drauf und es ist auch wenig passiert vielleicht, aber du musstest das machen, weil das war das Konzept der Gemeinde damals so. Und wenn jetzt irgendwie das Thema aufkommt, wir sollen in die Welt gesendet werden, dann macht das dein Herz, das zwängt sich alles ein, ja, und du bist unfrei und du willst das auch nicht hören und du hast Angst davor, dann glaube ich, dass Jesus zu dir sich gesandt weiß, dass er das verändert, dass er dich da in die Freiheit führt, dass er dir ein neues Bild aufzeichnet. Da, wo du bisher blind bist für manches aus deiner Prägung, dass er seine Hand drauflegt und dich berührt und du die Augen aufmachst und erkennst, ja, so ist das ja gar nicht gemeint gewesen. Es gibt ja noch was anderes daneben. Es gibt etwas, was aus deinem Inneren kommen soll, dass du anders leben darfst und dass es sogar Freude macht und dass es nicht diesen Druck auf sich bringt, den du vielleicht gewohnt bist. Jesus, er möchte uns immer noch dienen. Er macht sich immer noch klein als unser Diener. Und heute, wenn wir das Abendmahl feiern, dann möchte er uns dienen durch seine Gegenwart. Er möchte, dass wir unser Herz weit aufmachen für ihn und dass er uns berühren kann, da wo wir es nötig haben. In der Geschichte von der Fußwaschung war es aber so, dass Petrus, der wollte nicht, dass ihm gedient wird. Der hat gesagt, ja, ich will das nicht, dass du mir dienst. Der hat das nicht verstanden. So kann es auch für dich dran sein, dass du nicht oberflächlich darüber hinweggehst und sagst, das betrifft mich nicht, sondern dass du sagst, Jesus, wenn du einen Sendungsauftrag für mich zu mir hast, dass du mich verändern möchtest, dann halte ich dir mein Leben hin, dass du mir dienen darfst und dass du mich verändern darfst an den Punkten, die du siehst, nicht wo ich dich haben will, sondern dass deine Agenda in mein Leben hineinfällt. Ich halte dir mein Leben hin. Und das kannst du ausbeten für dich, innerlich, leise, laut. Du kannst es beten, wenn wir das Abendmahl feiern, kannst du sagen, Jesus, ich nehme dich einmal mehr auf in mein Leben. Ich halte dir mein Herz hin, wie es ist, und ich lade dich ein, dass du mir dienst. durch die Kraft deines Heiligen Geistes, so wie es sein soll, dass du weiterkommst und dass du in Freiheit hineinkommst. Und jetzt stehe ich schon hier, deswegen lade ich auch die eingeteilten Brüder ein, dass wir das Abendmahl miteinander feiern.